Im Kölner Zoo. Da liegt das Gepardengehege direkt neben dem einer Antilopenart. Ist wirklich wahr. So durch eine Glasscheibe sehen die armen Geparden ständig lecker Antilope vor sich hin und her laufen. Und so ähnlich ist es auch mit Julian Assange. Das ist nicht einer der meistgesuchten Männer. Nee, man weiß ja eigentlich immer, wo der ist. Ja, aber irgendwie schafft es Julian Assange immer, eine Barriere zwischen sich und denen aufzubauen, die ihn gerne nach Schweden ausliefern wollen. Aktuell residiert Herr Assange in Nummer 3 Hans Crescent in London Southwest 1. Das ist die Botschaft Ecuadors. Und wir widmen den Botschaften heute einen ganzen Thementag in D-Radio Wissen. Und bevor wir uns mit Fragen beschäftigen, wie dürfen Botschaftsangehörige eigentlich immer noch ungestraft mit 120 durch die 30er-Zone brettern? Kann im Diplomatengepäck wirklich so gut geschmuggelt werden? Fragen wir doch einfach mal, wo liegen eigentlich die Anfänge? Und das tun wir mit der Historikerin Professor Dr. Harriet Rudolph. Sie ist an der Universität Innsbruck und weiß da sehr viel zu den Anfängen. Frau Professor, wer kam denn mal auf die Idee zu sagen, ich sende jetzt mal einen von mir woanders hin?
Ja, also man kann sagen, dass es bis zur Mitte des 15. Jahrhunderts nur sogenannte Ad-hoc-Diplomatie gab. Das heißt, wenn man außenpolitischen Gesprächsbedarf hatte, schickte man einen Gesandten, der dann nach der Mission in sein Land zurückkehrte. Das wird anders ab der Mitte des 15. Jahrhunderts. Hier finden wir dann sogenannte Residenten. Das sind ständig vor Ort anwesende Gesandte eines Fürsten. Und es ist vor allem die Intensivierung der Diplomatie im Rahmen der Herausbildung einer Gruppe von 5 italienischen Staaten, die die Vormachtstellung in Italien beanspruchen. Ganz wichtig in dieser frühen Phase sind Venedig und vor allem auch der Papsthof, die hier für die Etablierung dieser ständigen Vertretung sorgen. Der erste allerdings ist der Mailänder Herzog Francesco Sforza. Hm. Und dann kann man eigentlich sagen, dass erst nach 1500 sich dieses Prinzip, ständige Vertreter woanders hinzuschicken, an andere Höfe, sich nördlich der Alpen ausbreitet. Das hat nicht nur was mit den Kosten zu tun, sondern auch mit außenpolitisch wirksamen Vorstellungen von Rang und Ehre. Also beispielsweise der Kaiser des Heiligen Römischen Reiches hat es zunächst mal nicht angesehen, wieso er, der ja an der Spitze der Rangpyramide steht, Vertreter irgendwo anders hinschicken soll. Allerdings setzt sich das dann eben immer mehr durch. Bei manchen Staaten ist es sehr spät der Fall, Russland erst unter Peter dem Großen. Und man kann auch sagen, dass bis zum Ende der frühen Neuzeit, also bis 1800, diese ständigen Vertretungen eigentlich ein europäisches Phänomen sind. Erst im 19. Jahrhundert geschieht das dann auch außerhalb Europas. Also beispielsweise China richtet erst 1877 eine Botschaft in London ein.
Ja. Warum hat man das gemacht? Sie haben gesagt, wenn man diplomatischen Gesprächsbedarf hatte. Also was hat denn so ein Botschafter oder so ein ständiger Abgesandter, so ein Resident dort bei Hofe gemacht?
Das ändert sich eben. Also zunächst mal ging man davon aus, es gibt konkreten Verhandlungsbedarf, zum Beispiel das Abschließen eines Vertrages im Hinblick auf eine Heirat. Und aber dann ab der Mitte des 15. Jahrhunderts macht man sich klar, dass natürlich diese Diplomaten ganz unterschiedliche Interessen vertreten, zunehmend übrigens auch Handelsinteressen, und die müssen ja sozusagen dauernd vertreten werden. Sie sollen vor allem aber auch vor Ort Informationen über den gastgebenden Hof gewinnen, über dessen außenpolitische Ziele, teilweise unterstützt man dann auch im 16. Jahrhundert konfessionelle Minderheiten. Man opponiert, unterstützt die Opposition, um den entsprechenden Fürsten zu schwächen. Die Vertreter übernehmen dann auch konsularische Aufgaben. Und es entwickelt sich dann auch im Lauf der frühen Neuzeit langsam die Botschaft zu einem Zeichen der außenpolitischen Souveränität. Also Botschaften kann eben auch nicht jeder errichten. Zunächst ist das eigentlich ein Privileg von Großmächten.
Das haben Sie jetzt sehr elegant ausgedrückt. Für mich klingt das so, als wäre das ein politischer Lobbyist und ein Spion.
Ja, also das sind ganz wesentliche Aufgabenfelder, und das sind auch Aufgabenfelder, die immer mehr zunehmen. Was man noch dazu rechnen muss, ist eigentlich die Repräsentation. Es geht eben auch darum, die Machtstellung des eigenen Monarchen, dessen finanzielle Leistungsfähigkeit, dessen kulturelle Leistungsfähigkeit zu dokumentieren. Deswegen werden eben dann auch ab dem 17. Jahrhundert Botschaftsgebäude errichtet. Die Botschaften werden dann auch gekauft. Zunächst mal haben die ja sozusagen nur zur Miete gewohnt.
Ja.
Und dann entsteht sozusagen eben auch die Möglichkeit, tatsächlich so eine Vorstellung von Extraterritorialität zu entwickeln. Also das eigentliche Kerngeschäft zunächst der Diplomatie, tatsächlich bestimmte außenpolitische Entscheidungen voranzutreiben, das machen eigentlich sehr lange dann immer noch sogenannte Ad-hoc-Gesandte, während diese ständigen Vertretungen, das ist heute eigentlich auch nicht viel anders, vor allem eben dann repräsentative Aufgaben haben, konsularische Aufgaben, also tatsächlich vor Ort dann Politik zu machen versuchen.
War es denn in der Vergangenheit so, dass wenn Fürst A mitbekommen hat, dass der Gesandte B spioniert, dass dem auch einfach mal die Rübe abgehackt wurde? Oder hat man immer gedacht, okay, nee, das könnte jetzt einen Krieg nach sich ziehen, die Diplomaten genießen eigentlich von Anfang an besonderen Schutz?
Also diese Vorstellung, dass Diplomaten immun sein sollen, ist etwas, was man eigentlich schon in der Antike beobachten kann. Aber das ist natürlich die Theorie. Die Praxis sieht anders aus. Man kann sehr schön sehen, dass so ab dem 17. Jahrhundert sich diese Vorstellung von Immunität, Extraterritorialität und Ähnlichem verfestigen. Aber im konkreten Konfliktfall, wenn man tatsächlich jemanden der Spionage oder auch der Unterstützung der Opposition verdächtigte, wurde vielleicht nicht gleich der Kopf abgesäbelt, aber man versuchte den auszuweisen oder man verletzte durchaus auch das Gebäude der Botschaft. Also Botschaften wurden auch mal durchsucht. Also es gab die theoretische Vorstellung, dass der Gesandte immun sein soll. Aber das dauerte sehr, sehr lange, bis das dann sich durchgesetzt hat. Und es gibt eigentlich auch keinen richtigen Zeitpunkt, wo man sagen kann, jetzt ist genau der Zeitpunkt, sondern das ist etwas, das ist ganz stark überhaupt im Gesandtenrecht der Fall. Das ist Gewohnheitsrecht, also etwas, was sich über lange Zeiträume herausbildet.
Erklären Sie aber nochmal für alle, bei denen der Geschichtsunterricht schon ein bisschen her ist, mal nochmal ganz konkret den Zeitpunkt Wiener Kongress, denn der war ja für die Botschaften und Botschafter ein sehr wichtiger.
Ja, also das ist sozusagen die klassische Vorstellung, dass der Wiener Kongress ganz wichtig ist. Der ist auch wichtig. Also was man beim Wiener Kongress gemacht hat, ist zum Beispiel, dass man vier Klassen von Gesandten mit einem bestimmten Rang festgelegt hat. Sie müssen sich klar machen, dass vorher, das sieht man ganz stark zum Beispiel beim Westfälischen Frieden, es unheimliche Streitigkeiten um das Zeremoniell gab. Also man hat sich sozusagen gestritten darum, wer zuerst den Raum betreten darf, wer sich zuerst hinsetzen darf, all diese Dinge, also dieses ganze diplomatische Protokoll. Und das wird dann auf dem Wiener Kongress 1815 geregelt. Es geht darum, eben außenpolitische Verhandlungen zu beschleunigen und zu rationalisieren. Man muss sich aber klar machen, der Wiener Kongress ist zunächst etwas, was Europa betrifft. Und eigentlich ist es so, dass wichtiger noch für die Regelung eben diplomatischer Beziehungen natürlich dann später dieses Wiener Abkommen von 1961 ist, dem eben auch sehr viele, also ich glaube inzwischen 175 Staaten beigetreten sind und wo tatsächlich en Detail bestimmte Sachverhalte über die Rechte von Gesandten, über die, wie sozusagen auf diplomatische Beziehungen aufgenommen werden, unter welchen Bedingungen sie abgebrochen werden, wo das tatsächlich fixiert wird. Also da ist natürlich sozusagen der Wiener Kongress noch nicht so einschlägig.
Angefangen hat es dann so um 1500 mit ersten italienischen Gesandten, wie sie damals noch hießen. Und im Laufe der Zeit kam dann immer mehr darauf, dass es gar nicht so verkehrt ist, jemanden bei Hofe des anderen zu haben. Über die Anfänge von Gesandten sprach ich mit Professor Dr. Harriet Rudolph von der Universität Innsbruck hier in D-Radio Wissen.